Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Massimo Majo ist hier. Ja, da freue ich mich schon drauf auf unseren Podcast über Freitag in der Popkultur. Den müssen wir unbedingt bald machen. Es gibt noch so viel mehr Songs, die man spielen könnte und bestimmt auch noch ein bisschen gelungenere Songs als den hier. Wir machen auf jeden Fall auch einen Freitags-Popkultur-Podcast jetzt, bei dem es aber nicht um den Freitag als Tag geht, sondern es geht um die Themen der Woche. Das ist sozusagen ein Rückblicks-Podcast oder ein Podcast, bei dem wir uns so ein bisschen zurücklehnen können und uns größere Themen anschauen können. Was das für Themen sind, das entscheiden unsere Gäste. Ich verrate schon mal, es geht zum Beispiel um sehr große Food-Hypes auf Social Media und warum Erwachsene meistens fast nichts davon mitkriegen. Und es geht um kleine Bands, die nicht mehr nach UK einreisen können. Und das bespreche ich mit den zwei Menschen, die diese Themen mitgebracht haben und die aus dem europäischen Ausland kommen. Ich sage zuallererst mal Hallo nach Island. Da sitzt die Autorin und Bloggerin Berit Glanz. Hallo Berit.
Hallo.
Du sitzt in Reykjavik. Das ist eine Stadt, wo man hier ja schnell das Gefühl bekommt, dass die voller kreativer Menschen ist. Man hört immer von so wahnsinnig vielen tollen Musikern und Künstlern, die aus Island kommen. Stimmt das? Ist das so eine super kreative, innovative Stadt?
Also es ist tatsächlich eine Stadt voll mit kreativen Leuten. Von daher, ich würde da jetzt nichts dagegen sagen. Aber meist wird es ja nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ne? Also im Alltag merkt man das jetzt nicht. Singen jetzt nicht hier alle auf der Straße oder so.
Ja, okay. Aber es stimmt schon ein bisschen aus deiner Perspektive.
Und ja, schon.
Ich habe hier noch einen anderen Journalisten, einen Autor aus einer anderen europäischen Hauptstadt, eigentlich nämlich Robert Rothefer, haben Sie wahrscheinlich schon oft hier gehört, ist unser Mann aus London, aber gerade live hier bei mir in Berlin. Hallo Robert.
Hallo.
Du bist zu Besuch in Berlin, kommst gerade aus London. Was ist dein Eindruck, was ist hier anders als in London?
Ja, also erstens einmal, immer wenn ich nach Berlin komme, egal zu welcher Jahreszeit, ist dasselbe Wetter. Aber ich glaube, damit erzähle ich euch nichts Neues.
Ja.
Nämlich grau und regnerisch. Aber ja, das sagt mir von London auch. Aber
wollte ich gerade sagen.
Genau, in den 90ern aus dem eigentlich immer furchtbar grantigen aus meiner Geburtsstadt Wien, versteht man das Wort grantig hier? Also mies gelaunt.
Mies gelaunt, ja.
Ja, okay. Genau, nach London gezogen, das irgendwie allein vom sozialen Umgang her irgendwie sonniger schien als sein Wetter. Und Berlin sagt man das ja immer nach, dass es so sei. Aber das ist genau umgekehrt jetzt, muss ich sagen. Also ich finde die Leute in Berlin viel freundlicher als in London mittlerweile.
Okay, interessant. Wir hatten gerade eine Band aus Deutschland, die nach England wollte und da nicht hin konnte. Darüber wollen wir gleich sprechen. Das ist das Thema, das du mitgebracht hast. Aber wir starten erstmal mit dem Thema, das du, Berit Glanz, mitgebracht hast. Berit, du befasst dich viel mit den sozialen Medien und was sich da gerade besonders bewegt, hast du gesagt, ist Essen in den sozialen Medien, Food-Memes. An was für Essen bist du da gerade hängen geblieben?
Eigentlich gar nicht an Essen, sondern an Trinken. Und zwar kann man, wenn man gerade diese Woche in TikTok war oder ich meine auch Facebook, die Shorts oder YouTube Shorts oder Insta Reels, wo auch immer man seinen Fix an Kurzvideos bekommt, kann man kaum dem entgehen, dass irgendwelche Leute große Becher mit Eis füllen, dann mit ganz vielen verschiedenfarbigen Sirups und dann Wasser drauf. Also irgendwie wird gerade die ganze Zeit so Wasser getrunken auf TikTok und ich dachte, da könnte man sich mal drüber unterhalten.
Über dieses Wasser, das habe ich mir auch angeschaut tatsächlich. Und das ist aber nur eine Ausprägung von ja ziemlich vielen Food-Hypes in den sozialen Medien. Wir können ja über einen ganz großen sprechen der letzten Jahre, und zwar diesen Hype hier.
In this video I'm going to attempt to visit every single Asda in the country, all in search of Prime.
KSI has released a new flavor of Prime, ladies and gentlemen. And yes, I am doing a taste test, but...
Wir haben nicht einfach nur irgendwas, wir haben Koks. Prime!
Oh.
Was ist Prime?
Like swallowing perfume.
Ah!
What is that?
Ja, genau, Prime. Viele Menschen in Deutschland fragen sich vielleicht tatsächlich, ja, was ist Prime? Weltweit hat es ziemlich die Runde gemacht in letzter Zeit. Es ist ein Getränk, das zwei YouTube-Stars erfunden haben. Berit, vielleicht kannst du uns was dazu sagen, weil ich glaube, es ist auch bei dir in Island und auch in deiner Familie angekommen, ne?
Ja, es ist sogar bis Island gekommen, obwohl es in Deutschland noch nicht in den Läden ist, habe ich gehört. Es gibt zwei YouTube-Stars, die nennen sich KSI und Logan Paul. Die haben sich in den letzten Jahren dadurch ausgezeichnet, dass sie halt besondere Substanz in Videos machen, aber auch geboxt haben. Und eigentlich waren sie Gegner, haben also Boxkämpfe gegeneinander gemacht und dann haben sie plötzlich gesagt, wir machen einen Instagram-Livestream. Und alle haben gedacht, naja, jetzt hauen die sich wieder auf die Schnauze. Haben sie aber nicht. Dann haben sie gezeigt, wir sind jetzt Freunde und wir haben gemeinsam eine Getränkemarke gegründet, nämlich Prime. Und diese Marke hat dann in den letzten anderthalb Jahren wirklich zu Anstürmen auf Supermärkte geführt. Also auch hier in Island sind Jugendliche losgelaufen, um sich eben diesen Prime-Drink zu kaufen. Und die sind auch so ein bisschen so ein Statussymbol mittlerweile. Also wenn man mal so einen ergattert hat, dann schmeißt man die Flasche nicht weg, sondern lässt die schon auf dem Schreibtisch verschimmeln, damit dann halt auch alle sehen, dass man das mal hatte.
Also Marken, die auf Social Media irgendwie stark gehypt werden und die dann auf Jugendliche treffen, also irgendwie so Kapitalismus, Social Media, Jugendkultur. Ist es das, was dich daran so fasziniert oder was bewegt dich an diesem Thema?
Also was mich an so Food-Memes fasziniert, ist, dass die für die Zielgruppe, die gerade in diesen sozialen Medien unterwegs ist, da sind die kaum zu entkommen und sind wirklich überall. Aber wenn man eben gar nicht auf diesen Plattformen ist, dann ist das also wie ein neues Universum. Man kriegt es dann gar nicht mit und denkt, wieso rennen jetzt alle Jugendlichen ins Geschäft? Und das Phänomen finde ich interessant, weil das in letzter Zeit auch immer mehr passiert. Weil natürlich Stars können über TikTok oder über Twitter, Instagram direkt in Kontakt mit ihrer Fanbase treten. Und die schalten jetzt sozusagen den Mittelmann aus. Früher waren sie vielleicht auf Werbeplakaten oder so. Aber jetzt sagen sie, nee, wir produzieren was selber und verkaufen das und sind damit super erfolgreich.
Und machen richtig große Marken. Robert, wie ist das bei dir?
Ja.
Hast du es wahrgenommen? Bist du in dieser Blase unterwegs?
Ja, ich glaube, ich muss mich hier als Angehörige der Elterngeneration outen. Und mein Sohn hat mir davon erzählt, ich habe das zuerst nicht ernst genommen, er hat mir dann gesagt, das sei ein Off-License gleich nebenan, das ist der Späti, glaube ich, hier.
Ja.
Der also hat Prime. Kiosk. Der hat Prime und er hat gesagt, bist du verrückt, um was du das verkaufst? Du könntest viel mehr verlangen. Also das Dynamic Pricing ist nicht nur bei den Tickets, sondern auch beim Limonade kaufen, was immer das jetzt sein mag, hat es Einzug gehalten. Aber ansonsten sehe ich ja schon auch gleichzeitig, wie immer ist ja einmal gleichzeitig eine Gegenbewegung vorhanden und gleichzeitig ist auch so ein Low-Budget-Essen und Low-Budget-Trinken hat auch irgendwie einen Trendcharakter. Zum Beispiel die da gibt's Greggs, das ist so eine Bäckerei, wo man so ganz billig zum Beispiel Vegan Sausage Rolls kriegt. Und auch die waren dann eben lange Zeit jetzt Kultobjekte in Großbritannien. Und das geht dann so weit, dass man dann irgendwie Socken mit der Markenname Greggs drauf trägt, weil man irgendwie zeigt, dass Billigessen ist gut. Ja.
Okay, das ist wie in Deutschland ein bisschen mit so Aldi-Tüte rumrennen oder so. Gibt's ja auch als Style auf jeden Fall. Und was man natürlich in Deutschland auch denkt, sind diese Eistee-Sorten, ne, die es hier ja auch gibt von deutschen Rapperinnen und Rappern. Capital Bra hat eine eigene Eisteesorte. Shirin David, Haftbefehl. Das ist das gleiche Prinzip eigentlich, oder Berit? Nur, dass es halt alles Rap-Promis sind.
Ja, genau. Und Capital Bra hat ja sogar eine Pizza, ne? Diese Gangsterella.
Ja, genau.
Also die haben eine ganze Reihe von Produkten, die momentan direkt gelauncht werden von Stars. Und das scheint einfach ein neuer Weg zu sein, tatsächlich Geld zu machen, ne? Also man ist eben nicht mehr nur Werbeobjekt, sondern man hat sein eigenes Produkt. Passt natürlich auch besonders gut zum Rap, weil es da ja diese Kultur des so Business und Dollar und Reichsein gibt. Da passt natürlich dann irgendwie der Eistee tatsächlich witzigerweise ganz gut. Obwohl das ja so ein harmloses Getränk ist eigentlich, ne?
Ja, genau. Ist harmlos, aber ist auch wieder die jungen Leute, die damit dann erreicht werden. Und was man natürlich dann auch wieder kritisch sehen kann, ne, werden die jungen Leute, so ist halt Kapitalismus in Reinform, wird halt irgendwie ganz viel Kohle gemacht. Finde ich aber schon auch spannend, wie du gesagt hast, Berit, dass das ja irgendwie so Parallelwelten sind. Ich oute mich auch als Elterngeneration und merke das ganz oft, wenn ich mit jüngeren Leuten in Kontakt bin, dass auf TikTok ganz viele Dinge passieren, von denen ich einfach gar nichts weiß. Leute, die so ganz selbstverständlich Namen, die gedroppt werden, irgendwelche Phänomene. Und ich oder wir kriegen davon nichts mit. Wie seht ihr das denn? Ist das kritisch? Sollten Erwachsene da noch mehr in diese junge TikTok-Welt und diese Hype-Welt reingucken? Oder was denkt ihr?
Also wenn ich jetzt angesprochen bin, ich glaube, das ist immer schon so eine Sache, dass Jugendkultur braucht ihre eigenen Räume, in die man sich nicht einmischt jetzt über die Generationen hinweg. Und das sollte man denen auch lassen. Natürlich ist es irgendwie dann schwieriger, wenn man dann sieht, dass da irgendwie viel Geld drauf geht oder sowas, dass die Jugendlichen sich da ausbeuten lassen, dann muss man natürlich irgendwo ein bisschen eingreifen. Aber andererseits, finde ich, sollte man diese Freiräume lassen. Aber auch, weil du vorher gesagt hast, wegen Rap, ja. Also auch da gibt's beide Seiten. Rap ist ja eben nicht nur Geld machen, sondern auch Engagement. Und zum Beispiel Stormzy, wenn der sich engagiert dafür, dass Schulkinder ihr Gratisessen kriegen und so weiter. Das ist auch eine Geschichte, die mit Jugendkultur zusammenhängt, ne, und in die andere Richtung geht.
Na klar, genau, diese Geschichten gibt's auch. Berit, wie würdest du das sagen? Wie bist du damit umgegangen?
Also ich finde schon, dass man, oder interessant ist es ja genau, wenn Erwachsene draußen bleiben und es dann diese Momente gibt, wo alle im Laden was kaufen wollen, es ist dann weg, weil halt die Einkäufer im Vertrieb das überhaupt nicht überschnallt, also gerissen haben, was da jetzt der große neue Trend sein wird. Ich finde es vor allem als Phänomen faszinierend. Also ich finde es wirklich als Phänomen, dass KünstlerInnen oder Internetstars eben jetzt einen ganz neuen Businessweg für sich eröffnet haben. Und das geht ja immer ineinander über. Ne? Das ist ja nicht nur knallhartes Business, sondern zum Beispiel Mr. Beast, der erfolgreichste YouTuber momentan, der hat eine eigene Reihe, die nennt sich Feastables, das sind vegane Schokoriegel, weil der hat nämlich Crohn's Disease, Morbus Crohn heißt es auf Deutsch, und kann deswegen ganz viel Schokoriegel nicht essen und hat jetzt einfach nebenbei eine riesige Snackmarke aus dem Boden gestampft, die halt für Leute mit Allergien tatsächlich total super ist. Also es ist eben nicht so einfach. Ne? Es ist nicht immer nur knallhartes Business, es ist auch nicht nur Engagement. Es überlagert sich alles und ich glaube, das ist spannend und da sollte man schon drauf gucken.
Ja, genau, sich genauer anschauen. Das genau das, was wir hier machen und mitnehmen. Die Schriftstellerin und Bloggerin Berit Glanz aus Island hat dieses Phänomen, die Food-Memes, hier mitgebracht in unseren Casual Friday hier im Kompressor diese Woche. Und bei mir ist der Kulturjournalist Robert Rothefahr, der öfter hier bei uns zu hören ist, der immer die Themen aus Großbritannien für uns behandelt, denn eigentlich lebt er in London und jetzt ist er gerade hier bei mir im Studio. Robert, du bist ja ziemlich oft unterwegs zwischen London und Festland-Europa. Du kennst die Ein- und Ausreisebestimmungen, die Bürokratie. Eine Stuttgarter Punkband hat sich da aber diese Woche nicht so gut ausgekannt. Das ist diese Band, Trigger Cut heißt die, eine ziemlich kleine Band aus Stuttgart. Und die sind mit ihrem ganzen Equipment losgefahren für eine Tour durch Großbritannien. Und dann aber in Calais, kurz vor der Grenze, ging es nicht weiter. Sie durften tatsächlich nicht rein ins Land und haben die Tour abgesagt und sind jetzt wieder zu Hause in Stuttgart. Was genau ist da passiert, Robert?
Ja, also die sind dort hingekommen und hatten eigentlich all ihre Zollpapiere mit. Das ist jetzt heutzutage recht kompliziert. Da gibt es das sogenannte Carnet. Das heißt, du musst alles, was du mit dir führst, verzeichnet haben und musst eine Nummer haben. Das kostet auch viel Geld. Also vom Gitarrenkabel über die Verstärker bis zur Merch, also den Platten, die du mitführst zum Verkauf und so weiter, muss alles schön notiert sein. Und die dachten, sie haben jetzt alles. Außerdem hatten sie noch dabei ein sogenanntes PPE. Das ist ein Permitted Paid Engagement, heißt das. Ein Formular, wo sie sagen, okay, du wirst eingeladen von dem Veranstalter dort zu spielen und das soll sozusagen das Visum ersetzen. Aber der Grenzer dort von der Border Force hat gesagt, nee, das reicht überhaupt nicht. Ihr braucht ein Certificate of Sponsorship. Oh, und ich werfe dir jetzt diese ganze bürokratische Lingo um die Ohren, aber es tut mir leid, es geht nicht anders.
Ja, so ist es.
Ja, die Band hat gesagt, sie hat von diesem Certificate nie was gehört gehabt, die Veranstalter auch nicht. Ich muss aber sagen, als jemand, der selber Musik macht an beiden Seiten des Kanals und auch viel damit zu tun hatte, Bands rüberzuholen, habe ich einen Workshop besucht Anfang 21, wo mir die neuen Regeln erklärt wurden und da hat man uns darauf hingewiesen, auf dieses Certificate of Sponsorship ist auch gar nicht so schlimm. Will es den Hörerinnen und Hörern, die sich nicht damit auseinandersetzen müssen, ein bisschen ersparen, aber die Veranstalter können das für einen ausfüllen. Es kostet 21 Pfund pro Person, wenn es innerhalb von 12 Monaten ist. Und dann hat man das, und das hatten die nicht, wurden eben in die Pässe abgenommen, wurden wieder nach Hause geschickt und haben sich, wie sie selbst sagen, erniedrigt gefühlt und wie Verbrecher behandelt.
Genau, die sind völlig deprimiert, sagen sie, und sitzen da jetzt in Stuttgart und wissen nicht, was geschehen ist. Aber klar, ich meine, die hatten keinen Workshop, du hattest einen ganzen Workshop dazu, die sind halt dahin. Vielleicht hätten sie das vorher rausfinden können, dass sie dieses eine Papier auch noch brauchen. Aber ist das denn ein Einzelfall? Oder passiert es öfter?
Naja, es passiert öfter, aber die Sache ist die, also mit dem Permitted Paid Agreement und so Exception, dieser einen Route, die die versucht haben, das geht dann, wenn man, und das ist eine der Bedingungen, Profimusiker ist, also wenn, Profimusikerin, also wenn, da steht ganz genau drinnen eigentlich, das hätten die schon irgendwie sehen können, dass, wenn das dein Hauptberuf ist, dann kannst du sagen, hier bin ich spiele hier und dann kriegst du diese Ausnahme. Wenn es nicht der Hauptberuf ist, dann braucht man eben dieses andere Zertifikat und die meisten kleinen Bands, sage ich jetzt, machen es aber doch anders. Die nehmen einfach die Gitarre, das dürfen sie, wenn du es bei dir trägst und nehmen die Platten im Koffer mit, hoffen, dass niemand was sagt und borgen sich dann Verstärker aus, wenn die dort ankommen. Also das ist, glaube ich, was die mit dem Bandbus reinkommen, dann hat man Probleme.
Okay. Absolut. Das muss man vorher wissen. Das heißt aber, ja, wird wohl immer wieder mal passieren, dass dann tatsächlich Bands da nicht hinkommen. Berit, wie ist das denn in Island? Auch sehr weit weg, auch Europa, aber auch irgendwie eben ein bisschen woanders. Wie würdest du das sehen? Da werden ja Bands teilweise schon auch unterstützt, nach Island zu kommen, oder? Es gibt doch zum Beispiel diesen einen Deal, dass der Staat Kosten übernimmt, wenn man in Island sein Album aufnimmt, selbst wenn man von ganz woanders her kommt. Ist Island da großzügiger?
Nee, Island hat auch einen sehr strengen Zoll und ich würde vermuten, dass wenn man hier mit einem Bandbus einreist, es gibt nur eine Fähreverbindung nach Europa, dann wird man auch auf Probleme stoßen. Das wird aber nicht so gemacht. Also ich glaube, die Musiker, die herkommen, die kommen meistens dann eben tatsächlich und leihen sich das Equipment auf der Insel. Aber die werden hier tatsächlich unterstützt. Island versucht natürlich ganz doll, ausländische Musiker nach Island zu holen und hat tatsächlich auch, weil wir jetzt gerade bei Brexit sind, mit UK einen Deal gemacht, schon 2021, dass eben britische Musiker hier einreisen dürfen, ohne größere Erlaubnisse. Also die kommen hier steuerfrei rein und können hier Konzerte spielen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hat, hier sind jetzt nur noch Bands aus UK unterwegs. Also gar nicht eigentlich.
Und wie weit weg fühlst du dich so popkulturell von Rest Europa? Also ich meine, so eine kleine Punkband aus Stuttgart, die wird wahrscheinlich nie in Island spielen, oder?
Na, das würde ich gar nicht sagen. Es gibt hier eine ganze Reihe von wirklich größeren Festivals, die sich eben besonders dadurch hervortun, dass die tatsächlich kleine Bands einladen, die dann oft später sehr berühmt werden. Aber klar, man ist hier abgelegen, aber es gibt natürlich eine sehr, sehr gute Internetverbindung. Die Isländer sind internetaffin ohne Ende, also man ist nicht abgeschnitten von nichts.
Lass uns doch mal, Robert, über diesen Fall da sprechen in England und was das bedeutet für Großbritannien. Also da gab es jetzt schon auch Kritik auch von namhaften Menschen.
Doch, ja, von Tim Burgess bis genau. Billy Bragg haben sich da viele Leute irgendwie, britische MusikerInnen, die erkennen, was das für ein Problem ist, ein Imageproblem auch für Großbritannien, wenn man diesen Eindruck erweckt, so ein fremdenfeindliches, in sich abgekapseltes Land zu sein, dann ist es ja vollkommen im Gegensatz zu dem Ruf, den Großbritannien mal hatte als weltoffenes Popland, ne? Und das ist, glaube ich, schon jetzt merken, dass die Briten, dass es ein bisschen ein Problem ist, dass diese Dominanz, die man daraus geschöpft hat, ja, dass das eigentlich wegzurutschen beginnt, weil die Leute alle überall ihre eigene Popmusik machen und nicht mehr unbedingt nur auf den angloamerikanischen Raum schauen, wenn sie Musik hören wollen. Ja.
Würdest du denn sagen, kann man das irgendwie benennen, also wie der Brexit die Popkulturlandschaft in England verändert hat oder vielleicht auch den Austausch zwischen Künstlerinnen und Künstlern?
Ja, also ganz konkret aus der eigenen Erfahrung. Ich habe vielen, also ist ja auch kein Geheimnis, dass ich Österreicher bin, habe vielen österreichischen Bands geholfen, nach London zu kommen. Die wollten aber alle auch. Ja. Ich habe ständig E-Mails gekriegt von österreichischen Bands, die in Londoner Clubs spielen wollten. Und dann habe ich gedacht, okay, das hat jetzt aufgehört wegen Covid oder so. Aber selbst nach Covid hat es nie wieder begonnen. Mhm. Also es ist, bis auf eine Anfrage ist mir aus dem letzten Jahr überhaupt nichts über den Schreibtisch gekommen.
Ja, vielleicht nochmal aus deiner Perspektive, Berit, du hast es gerade schon angesprochen, also es ist gar nicht so weit weg vielleicht, wie man denkt, Island, also letztlich kommen da auch, weil es viele Festivals gibt und so, aber hast du trotzdem das Gefühl, dass du gut angebunden bist oder hast du das Gefühl, du lebst da ganz weit weg und dass, selbst wenn es keinen Brexit gibt, da Island einfach andere Hürden hat?
Also Island hat andere Hürden, weil es ist einfach weit weg und man lebt auch weit weg. Das, also realweltlich merkt man das schon, ne? Man muss halt sehr lange fliegen, bis man in Europa ist oder in den USA. Und Island ist so ein bisschen gespalten, wohin es sich orientiert. Es hat sich aber tatsächlich früher sehr lange nach London und UK orientiert. Also da gibt es ja eine große Bandgeschichte von Björk und den Sugar Cubes und so, die in London waren. Das hat sich massiv geändert. Also der Ort für isländische MusikerInnen, wo die hinwollen, ist Berlin. Ganz klar.
Okay, das heißt, in Island sind gar nicht mehr so viele, hast du das Gefühl?
Nee, doch, es sind schon sehr, sehr viele hier, aber die machen oft dann eben mal ein Jahr in Berlin oder haben dann Freunde in Berlin. Also man kann in Berlin wirklich hervorragend isländische Musik hören, wenn man das möchte.
Mhm. Ja, ist mir auch immer wieder aufgefallen, auf jeden Fall. Ich meine, Berlin ist ja sowieso der Ort für so viele Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt. Und ich finde spannend, dass wir hier gerade irgendwie Berlin, London und Reykjavik zusammenbringen in unserer kleinen Runde hier. Jetzt schauen wir nochmal nach Großbritannien der 60er und die britische Mode damals. Die Modedesignerin der damaligen Jahre, Mary Quant, die ist nämlich gestorben gestern im Alter von 93 Jahren. Und wir hier in der Redaktion fanden das spannend, weil wir gemerkt haben, das ist ziemlich schillernd eigentlich, wie sie heute gedacht wird, weil sie gilt als Befreierin der Frauen. Sie hat den Minirock damals groß gemacht und sie hat die Strumpfhose erfunden und hat das alles so designt, dass es für die allermeisten erschwinglich war. Wir werden jetzt gleich mal darüber sprechen, über ihren Einfluss und wie ihre Mode heute zu sehen ist. Aber erstmal würde ich gerne von euch beiden hören, was ihr denn mit diesem Kleidungsstück Minirock verbindet. Wer oder was fällt euch da ein, Berit?
Sehr lustig, ne? Ich habe gedacht, du fragst jetzt, ob wir Minirock tragen. Ich verbinde mit Minirock ja tatsächlich eben auch diese ganze visuelle Welt von London in den 60ern. Ne? Also Twiggy und sehr schlanke Frauen in diesen Röcken mit bunten Strumpfhosen. Also das ist für mich das. Es kam ja in den 90ern mal kurz wieder, aber so richtig ist dieser Look nicht mehr da. Okay. Also ich habe das auch nie getragen oder so.
Genau, das wollte ich jetzt fragen. Das ist eher so ein Relikt aus der Vergangenheit, gar nicht aus deinem eigenen Leben.
Nee, ich glaube aber auch, dass wir eben nicht mehr den Minirock hatten als oder nicht mehr als Befreiung wahrgenommen haben, weil ich meine, die 60er, das war ja einfach sehr steif kleidungstechnisch. Wir sind ja schon ganz woanders. Ich meine, bei uns gibt es Athleisure und man kann seine Jogginghose in die Schule tragen oder so. Das ist vielleicht, da ist der Minirock ja nicht sonderlich befreiend mehr.
Ja. Wie ist das bei dir, Robert?
Ja, also ich war Teenager in den 80er Jahren und für uns war, also viele Leute meiner Generation, war ein Blick auf die 60er zurück ein bisschen eine Befreiung von den Modeverbrechern der 80er Jahre. Also es war so eine Retro-Geschichte und ja, ich meine die Sache mit dem Minirock, ich rede natürlich als Mann hier jetzt drüber und das ist natürlich, kann man fast gar nicht, ohne dass man dazu sagt, dass das natürlich auch ein Kleidungsstück ist, das für den männlichen Blick gemacht zu sein scheint. Daher scheint es ja aus heutiger Sicht irgendwie ein bisschen paradox, dass man das als Befreiung der Frauen sieht. Aber ich glaube, wenn man an die 60er Jahre zurückdenkt und an dieses Hypersexualisierte, an diese Silhouetten von Anita Ekberg oder so, dann mit den großen Büstenhaltern und so weiter, die es davor gab und die Korsette und so weiter, dann kann man schon nachvollziehen, dass das die Befreiung war, auch die Strumpfhalter und so, also dass plötzlich der Körper nicht mehr so eingeengt war und auch eben diese Sanduhrenform, abgelöst wurde von einer geraden Silhouette, die nicht mehr diese Einengung mit sich hatte.
Aber es ist ambivalent und da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ich würde noch gerne über den einen Aspekt der Androgynität sprechen, weil das auch ganz viel mit Mary Quant verbunden wird. Und ich finde spannend, Robert, dass du sagst, dass du eben in den 80ern groß geworden bist, aber doch auch irgendwie mit der Mode der 60er. Mhm. Wie war das denn aus deiner Perspektive? Würdest du sagen, Androgynität hat eine Rolle gespielt, auch also für die Männermode, das Androgyne?
Ja, absolut. Also wenn man an die 60er Jahre denkt und wenn man jetzt zum Beispiel an die mittleren 60er Jahre ganz konkret an die Modkultur denkt, also da kann man schon eigentlich denken, dass ein bisschen zum Teil so das, was man heutzutage als non-binär wahrnimmt, ein bisschen dort so seinen Anfang hatte, denn es gab Männer mit Kajalstift und es gab ja Frauen nicht nur in Miniröcken, sondern auch in Hosen. Also diese Kurzhaarfrisur, und die Kurzhaarfrisuren der Männer und der Frauen dort, die haben einander immer ähnlicher gesehen. Und das ist, glaube ich, schon irgendwie ein großer Teil des progressiven Aspekts, den das damals hatte.
Wie siehst du das, Berit? Minirock und Androgynität, geht das für dich zusammen?
Also es ist ja so, dass in Jahrzehnten, in denen Frauen versucht haben, den Arbeitsmarkt zu drängen, es diesen eher androgynen Look gibt. Der ist ja auch in den 60ern nicht neu, den gab es ja in den 20ern schon mal. Mhm. Und in den 80ern wird er ja auch versucht, aber dann halt mit diesen sehr, sehr starken Schulterpolstern. Ne? Also ganz anderer Weg, aber trotzdem ähnliche Funktion. Also es ist sicherlich schon so, dass das damit assoziiert wird, dass man sich eben befreit von einer bestimmten Form auch von Sexualisierung. Aber gleichzeitig ist der Minirock natürlich, so wie er heute gesehen wird, und ich kann ja nicht über die 60er Jahre sprechen, sondern nur von dem Gegenwartsblick natürlich trotzdem eine extreme Sexualisierung.
Mhm, genau, da ist auch wieder diese Ambivalenz drin. Und Berit, du hast vorhin auch Twiggy angesprochen, ne? Dieses 60er-Jahre-Model, die eben sehr für diesen Mary Quant-Look steht, also dieser so schwarzer, enger Rollkragenpulli, Minirock, kurze Haare, ganz viel Wimperntusche und natürlich sehr schlank, was irgendwie eben Befreiung war damals, aber dieser Stil, der wird ja auch immer wieder als Beginn von einem ziemlich krassen Schlankheitsideal gesehen, das ja dann auch jahrzehntelang und vielleicht auch bis heute hier und da irgendwie noch gilt. Also ist auch nicht ganz unproblematisch vielleicht, was da in den 60ern entstanden ist, oder?
Also in den 90ern wird es ja wieder aufgegriffen, ne, mit diesem Heroin-Shake und Kate Moss und so. Da kommt das ja nochmal so ein bisschen durch. Und das hat natürlich extreme Verheerungen ausgelöst. Und ich glaube auch, dass der Minirock in den 60er Jahren nicht von allen Menschen mit allen Körpern als Befreiung empfunden worden ist. Aber das sind natürlich Sachen, über die sprechen wir in der Gegenwart. Ich würde zum Beispiel sagen, dass jemand wie Lizzo mit den Modelabeln, die sie jetzt sozusagen vertreibt und auch zeigt, dass das vielleicht befreiender ist, weil das irgendwie alle Körper mitdenkt.
Wie siehst du das, Robert?
Ja, ich sehe das auch so. Ich glaube, das ist ganz richtig. Was wir noch dazu denken sollten, ist auch, dass die demografische Zusammensetzung der Bevölkerung in den Boomer-Jugendzeiten ganz anders war. Also, dass wenn man in einer Stadt wie London gewesen wäre, zu Zeiten von Mary Quant, wirklich von Teenagern bis 30-Jährigen, damals die Mehrheit des Straßenbilds dargestellt haben. Also die waren einfach tatsächlich die Mehrheit in der Bevölkerung. Und daher ist auch vielleicht der Körper, für den diese Mode gemacht war, nicht unbedingt sogar der Körper einer erwachsenen Frau, sondern einer Teenagerin, die noch gar nicht so diese Silhouette überhaupt hat. Ja, also insofern ist es auch für diese Zeit gedacht. Mhm. Und das andere, was ich auch denke, genauso wie du jetzt Lizzo erwähnt hast, also als männliches Pendant, sehe ich auch wieder natürlich so jemand wie Harry Styles als jemand, der auch das Androgyne und auch eben tatsächlich das Feminine auch für die Cis-Männer möglich macht. Ne? Und das finde ich auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung.
Wie nimmst du das denn wahr? In London oder in Großbritannien ist es dann nochmal, spielt Mary Quant da eine größere Rolle, als es hier ist und ihre Mode? Oder?
Also das Konzept der Androgynität und des Non-Binären spielt eine tatsächlich wirklich sehr große Rolle, aber nicht im Sinn von Mary Quant, würde ich sagen.
Mhm. Und größere Rolle als hier, würdest du sagen?
Gerade Berlin nicht. Berlin ist das, sehe ich das auch so, ähnlich wie in London, ja, aber es ist sehr stark. Ja, also Männer mit Röcken, so ja. Würde ich mal salopp dazu sagen.
Genau, es sind natürlich jetzt auch so diese Großstädte und Hauptstädte. Wie würdest du das aus deiner isländischen Perspektive sagen, Berit?
Also es ist schon eine progressive Stadt, in der man sehr, sehr gut eben erleben kann, wenn man sich so Geschlechternormen verweigert. Aber es ist natürlich auch eine Stadt, die sehr geprägt ist von den sozialen Medien. Und wir reden jetzt von Harry Styles und androgynem Look und dass es sehr viel liberaler geworden ist. Aber parallel haben wir ja auch Sixpack-Talk, ne? Und den super durchtrainierten Männerkörper, der halt das Mode- und Fashion-Ideal vieler Jungen gerade ist, die sich eben in den sozialen Medien bewegen.
Ja, da kommen wir genau wieder zu der Gleichzeitigkeit wie ganz am Anfang. Das stimmt, absolut. Also diese nie weggehende Hypermaskulinität mit den Fade-Haircuts und so weiter, das ist natürlich gleichzeitig ganz genauso stark oder noch stärker. Ja.
Vielleicht noch stärker. Ich nehme das auch so wahr, auch in Skandinavien gerade, als ich in Schweden war letzten Sommer, wo ich dachte, boah, diese jungen Menschen, so viele sehen einfach aus wie, sehen so perfekt aus. Die haben super perfekte Körper. Und ich dachte aber auch gleichzeitig, na, das sind jetzt halt die sich hier so hinlegen. Und alle anderen, die nicht den Körper haben, die trauen sich vielleicht nicht, sich hier hinzulegen oder so. Aber trotzdem nochmal zum Abschluss, habt ihr das Gefühl, ist es liberaler geworden? Ist es besser geworden? Sind wir Schritte weiter? Haben wir weniger blinde Flecken als in den 60ern? Was jetzt die Mode angeht und den Male Gaze, Feminismus, Befreiung?
Im Mainstream glaube ich fast nicht, fürchte fast nicht. Also jetzt gerade hast du mich überzeugt mit dem, was du beschrieben hast und ich denke so irgendwie an die Auslagen der Herrenabteilungen und das ist ja nur traurig.
Was sagst du, Berit?
Also ich finde das immer schwierig, weil natürlich jedes Jahrzehnt hat Bereiche gehabt, in denen es fortschrittlich war und andere, in denen es eben wahnsinnig rückwärtsgewandt war. Ich habe den Verdacht, dass wir uns gerade Freiheitsnischen erkämpft haben, gerade für Menschen, die eben sich nicht Gendernormen entsprechend verhalten wollen. Aber es gibt natürlich einen massiven Backlash, ne? Und deswegen finde ich das schwierig zu sagen, es ist jetzt einfach alles besser und leichter, weil das ist es gerade nicht.
Ja, es sind so verschiedene Bewegungen, die zusammengehen. Und was man aber auf jeden Fall wahrscheinlich festhalten kann, ist, dass Befreiung irgendwie jedes Jahrzehnt anders aussieht, ne? Dass man sich immer wieder von anderen Dingen befreien muss und hoffentlich nicht mehr so oft von Dingen, von denen man sich schon mal befreit hat. Vielen herzlichen Dank euch zwei für dieses Nachdenken über diese Themen und über eure Themen auch vor allem. Berit Glanz, Schriftstellerin, Essayistin, Bloggerin aus Reykjavik und der Kulturjournalist Robert Rothefer, der eigentlich in London lebt und jetzt gerade hier in Berlin ist, waren zu Gast hier bei uns im Casual Friday in Deutschlandfunk Kultur. Ganz herzlichen Dank euch zwei.
Danke auch.
Vielen Dank.